Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Ich habe heute eine besonders spannende Folge für euch. Mein Gast ist Natalie, die mit ihrer Familie in Ecuador wohnt. Und Natalie erzählt von der Geburt ihrer ersten Tochter. Natalie hat eine Hausgeburt geplant, aber dann kam alles anders. Ihre Tochter hat sich bereits in der 37. Woche auf den Weg gemacht und es zeichnete sich ab, dass es sehr schnell gehen würde und ihre Hausgeburtshebamme lebte 6 Stunden entfernt im Dschungel und es war klar, dass sie es nicht mehr schaffen wird zur Hausgeburt. Deswegen ist Natalie zusammen mit ihrem Mann im Affenzahn ins Krankenhaus gefahren, wo ihre Tochter dann auch sofort zur Welt kam. Im Wochenbett hatte Natalie dann ein bisschen mit Stillproblemen zu kämpfen und Saugverwirrungen, die sich dann aber auch gelegt haben. Und sie gibt uns auch einen kleinen Einblick in das ecuadorianische Wochenbett. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich alle Schwangeren ganz herzlich einladen zu meinem Beckenboden- und Körpermitte-Online-Kurs Hack the Baby, den ich zusammen mit der Physiotherapeutin Henrike unterrichte. Wir fangen am 9. Oktober an. Der Kurs geht 3 Wochen. Es gibt wöchentliche Live-Online-Sessions, aber es wird auch alles aufgenommen und es gibt zusätzlich zu den Live-Sessions viele begleitende Videos und auch ein ganz ausführliches Skript. Und in dem Kurs lernst du zum einen erstmal zu verstehen, wie dein Beckenboden, das Becken und all die herumliegenden Muskulaturen und Muskelstrukturen funktionieren und zusammenspielen und wie du ganz gezielt den Beckenboden und die Körpermitte ansteuern und trainieren kannst in der Schwangerschaft, was nicht nur dabei helfen kann, Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern, sondern auch dabei helfen kann, dass die Geburt etwas leichter wird und die Rückbildung schneller geht. Ich bringe meine Erfahrung aus über 10 Jahren Yoga-Praxis mit. Henrike ist Physiotherapeutin, die sich auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert. Und wir freuen uns, wenn du mitmachst. Die Anmeldung geht über den Link in den Shownotes und wir machen in den nächsten Wochen auch immer wieder Instagram Lives zu dem Thema. Also wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann Geburtsgeschichten-Podcast. Jetzt aber erstmal viel Freude mit der Geburtsgeschichte von Natalie.
Hallo und herzlich willkommen, Natalie. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich kurz vorstellen, Natalie? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, sehr gerne. Ich bin Natalie. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus NRW in Deutschland, lebe aber jetzt seit 4 Jahren in Ecuador. Und zwar mit meinem ecuadorianischen Mann und meiner jetzt bald 3 Monate alten Tochter.
Wow. Wo hast du deinen Mann kennengelernt?
Hier in Ecuador. Ich habe nach meinem Studium einen Freiwilligendienst gemacht, also wie einen Bundesfreiwilligendienst nur im Ausland, also in Ecuador in meinem Fall. Da habe ich in so einer kleinen Schule in so einem Bergdorf in Ecuador gearbeitet, in den Anden. Und da habe ich dann in einer Stadt, wo wir dann gelebt haben, in der Kleinstadt, meinen Mann kennengelernt über die Musik. Wir sind nämlich beide Musiker. Und jetzt leben wir hier in 2600 Meter Höhe in den Anden zwischen Vulkanen. Und haben unter anderem ein Hotel. Also wenn uns da jemand besuchen möchte, sehr gerne.
Oh ja, das werde ich dann auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Bevor wir mit der Geburt deiner Tochter anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was waren da so die Geschichten, die dir deine Eltern oder deine Mutter vielleicht erzählt haben?
Ja, ich habe jetzt extra nochmal gefragt. Meine Mutter war nämlich hier jetzt für die ersten 2 Monate. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Geburt. In so einem richtig schönen Kreissaal, sehr schönes Ambiente. Sie hat mir erzählt, irgendwann vormittags gingen ihre Wehen los und abends sind die dann ins Krankenhaus gefahren. Mein Vater wollte eigentlich noch zum Sport. Da sagte sie, nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann hat sie noch erzählt, dass sie eigentlich eine Wassergeburt wollte, aber ich wollte einfach nicht kommen im Wasser. Und dann, sobald sie dann raus war, schwupp, war ich dann da. Irgendwann so am frühen Morgen.
Okay.
Also auf jeden Fall schöne Geschichte.
Das klingt auf jeden Fall schön. Die Schwangerschaft von deiner Tochter, war die geplant oder war die eine Überraschung?
Die war geplant, aber wir waren überrascht, wie schnell das geklappt hat, nämlich direkt im ersten Zyklus. Ich hatte ein paar Monate vorher meine Pille abgesetzt, nach 11 Jahren auch, weil ich einfach mal wissen wollte, wie mein Körper ohne Hormone sich so verhält. Und dann dachte ich mir, irgendwie können wir es ja auch bald mal versuchen. Also ich war da 27, mein Mann ist deutlich älter als ich, deswegen dachten wir, eigentlich können wir das ja bald mal machen, weil je früher, desto mehr Zeit haben dann Vater und Kind miteinander irgendwann. Und ja, und dann dachten wir, wir versuchen es einfach mal. Wir wissen ja auch nicht, wie lange es dann dauert, ne, bis es wirklich klappt. Und ja, das möchte ich gerne auch erzählen. Ich habe eine lange Geschichte mit von so vaginalen Infektionen, also Pilzinfektionen und so weiter. Ziemlich nervig. Und da war ich gerade in so einer Langzeitbehandlung, ein halbes Jahr, und dann fehlten noch 4 Monate. Und während dieser Behandlung sollte man eigentlich nicht schwanger werden. Ich so, Mist, ich will aber schon. Und habe dann schon angefangen, Podcasts zu hören, unter anderem deinen Podcast. Und mich ganz viel vorzubereiten und so weiter. Und das war im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil als ich dann schwanger war, war mir so schlecht, da wollte ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Deswegen, da war ich dann schon top vorbereitet, als ich dann schließlich schwanger wurde.
Ah, das ist super.
Ja.
Und wie war das mit dieser Pilzbehandlung? Musstest du die abbrechen oder musstest du da langsam von den Medikamenten oder was auch immer du da genommen hast, runterkommen?
Das war ein Medikament, das heißt Fluconazol. Das ist in Grau bei Embryotox. Also es ist jetzt nicht auch so nicht so ein Drama. Wir waren gerade in so 6 Monate immer einmal die Woche, und die habe ich dann noch zu Ende gemacht. Das heißt, irgendwann, ich glaube, ja, irgendwann war die Behandlung halt vorbei, und dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir starten. Das war der Plan.
Ah,
Und
okay.
dann ja, dann hatte ich aber irgendwie 2 Monate, 2 Wochen später schon wieder was, ne? Also es hat irgendwie nicht so richtig was gebracht, oder ich weiß nicht, ein paar Wochen später. Und dachte ich mir, toll, war ich wieder beim Arzt, und der Arzt meinte, okay, einmal Dosis Fluconazol. Dachte ich, kenne ich. Ich weiß, das sollte man nicht nehmen, wenn man schwanger ist. Ich weiß aber nicht, ob ich schwanger bin. Wir versuchen es gerade, und ich bin eine Woche, bevor meine Menstruation einsetzen würde. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Und dann meinte dann die Ärztin, kein Problem, machen wir einfach einen Schwangerschaftsfrühtest. Wenn der negativ ist, nimmst du das einfach, und wenn der positiv ist, schauen wir mal weiter. Und dachte ich mir so, eigentlich hatte ich mir das nicht so vorgestellt, herauszufinden, ob ich schwanger bin oder nicht. War dann aber im Labor. War aber dann negativ. Dachte ich mir, ja gut, dann hat es halt nicht geklappt in diesem Monat, ne? Kein Problem, wir können es ja dann mal weiter versuchen. Und ich erzähle einfach mal, wie ich das denn erfahren habe, ne? Dann waren wir gerade, da haben wir dann eine kleine Reise gemacht, und zwar gründen wir gerade eine Reiseagentur und haben dann so eine kleine Reise ins Amazonasgebiet und ins Andenhochland und so gemacht, um so interessante Projekte zu finden und Hotels ausfindig zu machen und so weiter. Und da waren wir gerade in einer Dschungelstadt. Und ja, generell diese Reise war halt anstrengend. Wir waren den ganzen Tag im Auto, es war heiß und schwül und so weiter. Deswegen habe ich dann erstmal die Symptome gar nicht so richtig mitbekommen. Zum Beispiel, dass ich ständig auf Toilette musste oder dass mir manchmal schwindelig wurde und so weiter. So im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich eigentlich merken können. Und dann hatte ich aber andererseits auch schon seit mehreren Wochen, dass meine Brüste irgendwie so geziebt haben, so gespannt haben. Und das habe ich aber irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen, weil es ja noch relativ frisch war, dass ich meine Pille abgesetzt hatte. Und dann habe ich so ein Ziehen im Unterleib bekommen und dachte mir so, ach, das kenne ich, ne? Jetzt kommt bald meine Periode. Okay, auf die habe ich ja gewartet. Habe da meine Menstruationstasse eingesetzt, später reingeguckt, war nichts drin. Dachte mir so, merkwürdig. Am nächsten Tag wieder, dann kam dann das Ziehen wieder, dachte ich, ach, jetzt aber. Schon wieder reingeguckt, schon wieder leer. Da dachte ich mir, das ist ja wirklich merkwürdig. Und dann haben wir uns da so einen Schwangerschaftstest gekauft. Und der sah aus wie so ein Corona-Selbsttest. Fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ich dachte, wenn ich dann jemandem ein Foto von meinem positiven Test schicke, dann denken die, ich bin Corona-positiv. Und habe dann halt gedacht, ja, muss man ja morgens machen. Ne? Hat mir dann am Abend gekauft, habe dann die ganze Nacht irgendwie sehr unruhig geschlafen. Und am Morgen dachte ich, komm, ich mach den jetzt einfach mal. Bin dann ins Bad gegangen, habe den Test gemacht, habe nach 3 Minuten rausgeguckt. Der zweite Strich war so fett und rot, da war ja kein Raum für Zweifel. Hab dann sofort meinen Mann geweckt, habe ihm das Ding vor die Nase gehalten und erst mal so, hö, was ist das denn? Ich sehe nichts, habe meine Brille nicht auf. Und ich meinte, ja, 2 Striche. Und er meinte, ja, was heißt das denn? Ja, schwanger. Na, hat er sich tierisch gefreut. Ich weiß nur, dass ich eher so ein bisschen betäubt war. Also ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, was ich fühlen soll. Ich hatte, ja, ich wollte gerne schwanger werden, aber als es dann soweit war, ist mir irgendwie so das Herz in die Hose gerutscht, und ich dachte, oh Gott, jetzt ist ja kein Weg zurück, ne? Jetzt passiert das. Und ja, habe mir dann direkt die ganzen Schwangerschafts-Apps runtergeladen und so weiter, worauf ich schon Monate gewartet hatte. Und ja, dann war die Reise aber so ein bisschen gelaufen mental. Also wir haben die auf jeden Fall noch zu Ende gemacht, weil die ja schon von langer Hand vorbereitet war. Aber ich hatte da echt andere Sachen im Kopf. Und außerdem, ja, ist das sowieso jetzt erstmal aufgeschoben mit der Reiseagentur. Und ja, und als wir dann nach Hause kamen, ein paar Tage später, genau am nächsten Tag, hat dann die Übelkeit eingesetzt. Also die ganze so ein flaues Gefühl im Magen. Die hat mich dann bis zur 16. Woche begleitet, tatsächlich.
Musstest du
Deswegen
dich
habe ich
auch
dann.
übergeben oder war es nur Übelkeit? Also nur Übelkeit in Anführungszeichen.
Ja, Gott sei Dank sehr wenig. Ein paar Mal habe ich mich übergeben, aber Gott sei Dank nicht viel und auch nicht unbedingt morgens, aber manchmal dann schon. Und vor allem mochte ich irgendwie gar nichts mehr essen, also nichts mit gesunder Ernährung und spazieren gehen und was weiß ich, es ging alles gar nicht. Nur so bestimmte Sachen, wo ich dachte, ich esse jetzt einfach alles, was ich essen kann, ne, damit ich mein Kind überhaupt irgendwelche Nährstoffe bekommt. Dann habe ich dann Pizza, mein Mann mir dann immer schön gebracht, habe ich einmal Pizza gegessen, war mir schlecht, da war die Pizza auch, war damit auch vorbei, ne? Und dann habe ich dann irgendwie alles mal abgearbeitet, was ich dann vorher gerne gegessen habe. Aber das ging dann Gott sei Dank irgendwann, hat sich das dann wieder eingespielt.
Du hattest ja schon angesprochen, dass du schon im Vorfeld dich viel auch mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auseinandergesetzt hattest. Hattest du dich auch erkundigt, was bei dir vor Ort in den Anden, was es da für Möglichkeiten gibt? Und wusstest du schon, wo du gebären möchtest?
Also im Vorhinein, so richtig konkret habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, also hier richtig vor Ort. Ich habe dann eher so deutsche Podcasts gehört und so weiter, mit dem Thema mich generell beschäftigt. Aber so ein bisschen habe ich das schon mitbekommen. Also hier gibt es halt auch Frauenärzte, dann gibt es, ich würde das mit Hebamme übersetzen, das ist Obstetra, also Obstetrician. Das ist so ein medizinisches Fachpersonal für Geburt und Frauenheilkunde. Und dann gibt es aber noch traditionelle Hebammen. Das ist so. So orale Traditionen, die so von ihren, also von älteren Frauen dann an jüngere weitergegeben werden. Und da fand ich auch total spannend. Aber ich habe mich letztendlich doch für eine, sag ich mal, so westlich ausgebildete Obstetra entschieden, weil ich mich irgendwie so mit meinem westlichen Hintergrund damit wohler gefühlt habe. Und ich dachte, da muss man sich auf jeden Fall mit wohlfühlen. Und ich war ja vorher schon bei einer Obstetra in Behandlung wegen meinen Infektionen und so weiter. Und mit der habe ich mich dann auch angefreundet. Und das war dann wie eine Freundin auch für mich. Und deswegen habe ich direkt gesagt, mit der möchte ich das dann gerne machen. Und ja, dann haben wir so ein bisschen, ja, habe ich mich mal erkundigt, wie ist das denn hier überhaupt in den Krankenhäusern? Weil ich meine, ja, wie funktioniert das hier überhaupt? Und habe dann erfahren, dass hier private Kreissäle eigentlich nicht besonders häufig sind, also in Privatkliniken vielleicht, das ist aber dann sehr teuer. Aber so in staatlichen Krankenhäusern hat man immer so einen Gemeinschaftsraum mit mehreren Liegen. Für die Eröffnungsphase einen Raum, für die Austreibungsphase am Ende einen Raum. Und sobald man, also solange man alleine ist, kann der Partner auch mit rein, das ist kein Problem. Aber sobald dann eine andere Frau reinkommt, muss der Partner raus. Halt auch für die Privatsphäre dann von den Frauen, was ich verstehen kann. Aber das war für mich irgendwie so eine Horrorvorstellung. Also das allererste Mal, dass meine allererste Geburt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin in einem fremden Land. Ich spreche zwar sehr gutes Spanisch, aber trotzdem weiß ich nicht, ob mir dann unter Wehen dann noch alles einfällt. Deswegen war mir sehr wichtig, dass mein Mann dann auch dabei ist und deswegen sind wir dann eher so Richtung Hausgeburt gegangen. Und ich weiß noch, habe ich meiner Mutter davon erzählt, die war total panisch und hat mir dann Horrorgeschichten erzählt, wo ich dann auch gesagt habe, wenn du so, also mir das erzählst, dann kann ich damit nichts anfangen. Nicht? Ich muss irgendwie angstfrei in diese Geburt gehen. Und dann hat sie sich dann irgendwann auch mit dem Gedanken angefreundet, Gott sei Dank.
Und hat denn deine Obstetra das auch begleitet?
Die hatte eine Freundin, eine Kollegin, die Spezialistin für Hausgeburten ist. Und die hat auch das ganze Equipment, die hat so Notfallsets, die hat einen Geburtspool tatsächlich auch. Den wollte sie ja noch mitbringen. Und die war zwar im Dschungel, also so 6 Stunden Fahrt entfernt, aber sie meinte schon, wenn sich die Geburt ankündigt, wenn sich das Baby schon so ein bisschen senkt und so weiter, dann kommt sie auch hierher. Also wir wohnen ja hier in den Anden und ist dann halt in der Nähe für die Geburt. Das war der Plan. Und dann ist es aber letztendlich ganz anders gekommen. Aber ich möchte gerne vorher nochmal was anderes erzählen, und zwar mit den Infektionen. Habe ich irgendwann in Woche 26 war das, glaube ich, öfter mal so einen harten Bauch bekommen. Und dadurch, dass ich ja top informiert war, wusste ich, aha, Braxton Hicks Wehen, also Übungswehen, ist nicht schlimm und so. Und da stand aber auch im Internet, dass man in bestimmten Fällen dann doch mal einen Arzt drauf schauen lassen sollte. Und zwar, wenn das zum Beispiel mehr als 10 am Tag sind. Und das war der Fall bei mir. Und ich hatte zwar das Bauchgefühl, es ist alles in Ordnung. Es ist gar kein Problem. Und trotzdem dachte ich mir so, ja, es kann ja nicht schaden, da mal einen Arzt drauf gucken zu lassen. Und ja, dann hat meine Hebamme da mal gefühlt und meinte so, das ist ja schon doch eine ziemlich starke Wehe. Kann sein, dass es halt durch eine Infektion hervorgerufen wird, aber auf jeden Fall würde ich mal Lungenreifungsspritzen geben und Venenhemmer und so weiter, dass da auch nichts passiert. Und ja, habe ich dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, da bin ich dann auch ein bisschen nervös geworden, ne? Und dann hieß es dann halt Medikamente und Bettruhe und so weiter, bis es dann erledigt war mit der Infektion. Aber das war irgendwie so ein bisschen doof. Also letztendlich, ja, war es gar nicht so schlimm, aber in dem Moment habe ich mir jetzt schon Sorgen gemacht. Und das Gleiche ist dann später nochmal passiert. Diesmal hat mich dann die Hebammenvertretung, meine war gerade nicht da, mich sogar ins Krankenhaus geschickt, weil die meinte, ich würde mal ganz gerne einen Venenschreiber, also Venen schreiben lassen. Und wenn du es in der Privatklinik machst, kostet das ziemlich viel. Deswegen geh lieber in die Notaufnahme. Da war ich dann in der Notaufnahme vom Krankenhaus. Das war auch nicht so toll. Aber kam raus, war nichts, einfach weiter ein bisschen ruhig angehen lassen. Dann war ich doch mal beim Frauenarzt und der Frauenarzt hat meinen Gebärmutterhals gemessen und kam irgendwie auf 25 Millimeter. Also die Wellen hatten dann schon einen Unterschied gemacht. Ne? Riesenpanik, ne? 25 Millimeter ist das absolute Minimum, bevor es für eine Frühgeburt droht. Haben wir doch wieder total Sorgen gemacht. War nochmal beim Arzt. Die andere Ärztin hat dann 52 Millimeter oder so gemessen. Also hatte ich die andere einfach vermessen. Dann meinte der Frauenarzt auch so, ja, mit den Infektionen muss man halt kurz vor der Geburt noch einen Test machen, ob die Infektion immer noch besteht. Und wenn die noch besteht, dann würde ich einen Kaiserschnitt empfehlen, damit das Kind sich dann nicht ansteckt und Lungenentzündung bekommt und alle möglichen Krankheiten, die ich dann übertragen kann. Oder Geburt einleiten, ne, solange dann keine Infektion besteht und so weiter. Und wieder Riesenpanik. Ich dachte so, nein, ich will weder Kaiserschnitt noch Geburt einleiten. Und irgendwie war das dann alles gar nicht so schlimm. Also die Ärzte, die haben, ich weiß auch nicht, die leben ja davor, dass sie kranke Menschen behandeln. Also müssen die dann auch krank sein sozusagen, ne? Und da dachte ich mir auch so, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört, ne? Also es war letztendlich alles in Ordnung, nichts war ein Problem. Aber dadurch, dass die Ärzte ja so ein Problem daraus gemacht haben, hatte ich dann teilweise eine sehr unentspannte Schwangerschaft. Dann dachte ich mir so, da ist die Intuition wirklich auch wichtig. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man, wenn man sich Sorgen macht, dann nicht zum Arzt gehen sollte oder bestimmte Warnungen Signale dann ignorieren sollte. Aber auf jeden Fall denke ich, ganz oft sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Das wollte ich nochmal loswerden.
Verstehe ich total. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, in so einem Moment, wenn man irgendwie was da von einem Arzt oder einer Ärztin gesagt bekommt, vielleicht einfach nochmal nachzufragen oder sich eine Zweitmeinung einholen zu lassen, ob es jetzt wirklich gerade so dringend ist oder ob es noch eine andere Lösung gibt.
Richtig. Denke ich auch, weil die haben ja auch teilweise Interesse, dass man dann doch einen Kaiserschnitt macht und so weiter. Also, das ist dann nicht so ideal.
Ja,
Naja.
wie ging es dir denn dann so in den letzten Wochen vor der Geburt? Konntest du dich dann noch mal entspannen?
Ja, eigentlich schon. Also, ich hatte das Gefühl, es war noch ewig weit weg alles. Deswegen dachte ich mir, ja, das dauert ja dann noch, dann können wir es jetzt noch entspannen, dann können wir vielleicht noch einige Sachen erledigen hier, bevor sie dann geboren wird. Also ich wusste dann irgendwann, dass es ein Mädchen wird. Und ja, war eigentlich dann ganz angenehm. Und dann irgendwann habe ich aber so Ausfluss gehabt und dachte mir so, ist wahrscheinlich von den Infektionen. Andererseits war das schon so ein bisschen ungewöhnlich, also so flüssig. Ich dachte, ist das Fruchtwasser? Nee, glaube ich aber nicht. Bauchgefühl hat wieder gesagt, alles in Ordnung. Hab dann aber irgendwann doch mal meine Hebamme gefragt, und die ist wieder ganz nervös geworden, meinte, oh Gott, ich möchte eigentlich ganz gerne, dass du mal einen Fruchtwassertest machst. Haben wir dann auch gemacht, war negativ. Das, ja, siehst du, nichts passiert, alles gut. Und dann am Montag, also es war an einem Montag, habe ich dann hier in unserem Hotel noch die Frühstücke serviert von den Gästen und so weiter. Und ja, war dann gerade fertig, ging dann über den Hof und merkte so, oh, ich laufe schon wieder aus. Und das war schon vorher halt so ein bisschen so gewesen, dass das wirklich dann meine Unterwäsche durchnässt hat, aber diesmal war das richtig viel. Also auf den paar Metern, die ich dann den Hof überquert habe, ist das meine ganze Hose runtergelaufen bis zu den Schuhen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt ziemlich eindeutig
In der
Fruchtwasser. Das
wievielten Woche
kann
warst du
sonst
da?
nichts sein. Da war ich 36 plus 4, wenn ich mich nicht irre. Plus 3 oder plus 4. Also es fehlten noch 3,5 Wochen eigentlich bis zum Termin und deswegen war auch noch nichts vorbereitet. Also ich hatte weder die Babywäsche gewaschen, noch meine Krankenhaustasche gepackt und so weiter. Also Appell, man kann die nicht früh genug packen. ja, auf jeden Fall habe ich dann
Aber du
gemerkt,
hattest
okay,
ja auch
ja.
zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch dir eine Hausgeburt gewünscht, oder?
Richtig, genau. Und die Hausgeburtshebamme war halt noch 6 Stunden entfernt.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann als allererstes mal meine Hebamme angerufen, gesagt, du, ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade, ich weiß nicht, geplatzt oder ausgelaufen zumindest. Und da meinte sie, oh ja, okay. Und weil wir aber sowieso den Standard-Ultraschalltermin für die 37. Woche an dem Tag hatten, also den machen wollten, dachte mir, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal zum Ultraschall. Also hatte die Ruhe weg, dachte mir, ja, wir gucken erst mal, ne? Gehen wir jetzt erstmal zum Ultraschall, da wird dir dann auch die Fruchtwassermenge gemessen, können wir ja mal gucken, wie viel da jetzt wirklich ausgetreten ist und so. Dann meinte meine Hebamme, okay, das machen wir, dann treffen wir uns da, waren dann beim Ultraschall und im Taxi dahin habe ich schon so ein bisschen Ziehen im Bauch gefühlt, aber das konnte auch irgendwie mit dem Taxi zusammenhängen, dass man über so eine rucklige Straße gefahren ist, dachte ich mir, ja, guck ich mal. Und mussten dann noch ein bisschen warten beim Ultraschallarzt, das ist ein extra Arzt, der ist auf Ultraschall spezialisiert. Und als ich dann später dran war, hat er erstmal den Kopf gar nicht gefunden, weil der schon so tief im Becken war. Und meinte, Fruchtwassermenge ist alles in Ordnung, ist noch genug da. Also wenn es nicht noch mehr austritt, ist alles gut. Aber die Wehen kamen da schon alle 3 Minuten. Also irgendwie so anderthalb Stunden nachdem mir die Fruchtblase geplatzt ist. Und da meinte er so, also wenn es irgendwie geht, dann geht ihr jetzt zum Frauenarzt, lasst euch nochmal einen Wehenhemmer verschreiben, damit man die Geburt halt noch ein bisschen herauszögert, weil das ist schon relativ früh. Und aber Gewicht hat er schon so 2500, knapp so über 2500 Gramm dann gemessen. Also das wäre gerade noch so im Rahmen gewesen. Aber wie gesagt, meine Hausgeburtshebamme war noch Stunden entfernt. Das war also ein bisschen schwierig. Und dann sind wir dann erst einmal in die Praxis von meiner Hebamme gegangen. Die hat dann nochmal die Wehen gemessen, kam wie nach Stechuhr alle 3 Minuten und hat dann nochmal gefühlt und meinte so, du bist schon 3 Zentimeter eröffnet. Das sind 3 Zentimeter? Nach 1,5 Stunden so ein bisschen Wehen, die mir noch nicht mal richtig, also hat nicht wehgetan, ne? Also hat nur so ein bisschen gespannt am Bauch. Ich möchte eigentlich versuchen, Wellen zu sagen. Ich versuch's. Ja, und dann meinte die, 3 Zentimeter eröffnet, da kann man nichts mehr aufhalten. Du bist jetzt unter der Geburt. Das Baby kommt jetzt. Und ich so, das kann doch nicht sein. Also es fehlen nur noch ein paar Wochen. Ich bin doch noch gar nicht vorbereitet. Das kann doch nicht schon so weit sein. Und war irgendwie so ganz zögerlich, meine Arbeit anzurufen. Ich arbeite auch als Sprachlehrerin. Und wollte irgendwie nicht so richtig absagen, weil ich hatte kurz vorher erst mit denen vereinbart, dass ich wirklich bis kurz vor der Geburt arbeiten kann. Weil ich sowieso dachte, sie kommt später. Das hatte ich irgendwie so im Gefühl. Die war auch so klein. Deswegen dachte ich mir, die muss noch ein bisschen. Und auf einmal 3,5 Wochen vorher geht dann die Geburt los. Ich war total überfordert, kam irgendwie überhaupt nicht mit dem Gedanken klar. Hab dann meinen Mann angerufen und meinte, okay, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, packen ein paar Sachen und dann fahren wir doch ins Krankenhaus, weil das ist halt Frühgeburt. Meine Hausgeburtshebamme ist sowieso nicht da. Deswegen fahren wir dann lieber ins Krankenhaus, ne? Obwohl ich das eigentlich nicht wollte, aber dachte ich mir, das ist jetzt halt so, ne? Wollte ich auch meinen Frieden mit der Situation machen. Und mein Mann war absolut entspannt, weil er hat schon zwei Töchter und bei der ersten Tochter hat die Geburt irgendwie auch 24 Stunden gedauert oder so. Deswegen war er total entspannt, meinte, okay, jetzt geht's langsam los, ne? Aber ist jetzt nicht dringend oder so. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren mit meiner Hebamme, die hatte Gott sei Dank gerade ein Auto. Habe ich noch meine Krankenhaustasche gepackt. Währenddessen wurden die Wellen dann irgendwie schon ein bisschen stärker. Habe ich dann erstmal auf einem meinem Ball dann noch veratmet ein bisschen. Habe dann in Wellenpausen meine Krankenhaustasche gepackt. Also wirklich nicht zu empfehlen.
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Das Label Lumar meiner Cousine Lucia steht für Textilkunst aus Secondhand-Stoffen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Kleidungskonsum zur Wegwerfware geworden. Viel zu oft wird unüberlegt neue Kleidung gekauft und nach kurzem Tragen bereits wieder weggeworfen. Um die neuen Trends zu bedienen, wird Kleidung immer schneller produziert, was zur Folge hat, dass Materialien und Verarbeitung minderwertig sind und die Kleidungsstücke schneller kaputt gehen und weggeschmissen werden. Unter diesem Teufelskreis leidet zum einen die Umwelt, da die Modeindustrie zu den größten Umweltverschmutzern zählt, Aber vor allem leidet darunter die Zukunft unserer Kinder, die die Klimakrise noch viel mehr zu spüren bekommen werden als wir. In Zusammenarbeit mit dem Geburtsgeschichten-Podcast hat Luma eine kleine, aber feine Kollektion an Dingen für Mamas und Babys hergestellt, für die ausschließlich Pre-Loved-Materialien verwendet wurden. Ob praktische Strollerbags, Bellybinds für das Wochenbett, Kinderwagenketten, Schnullerketten oder Babyrasseln, alle Produkte sind mit Liebe aus Hand gemacht und bestehen aus Materialien, die bereits ein Vorleben hatten. Mehr Infos und alle Produkte findest du auf meiner Webseite tiamaya.com/shop, was natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
Und währenddessen hat dann unsere Nachbarin hier die Babywäsche noch gewaschen, die wir von der bei der Babyshower geschenkt bekommen haben. Hat die auch schnell in den Trockner geschmissen. Irgendwann kam dann mein Mann nach Hause, meinte aber dann so, oh, ich habe noch gar nicht richtig was gegessen, wollen wir nicht erstmal zum Mittag essen? Also die Fruchtblase war mir um 9 Uhr geplatzt und irgendwann gegen Mittag wollte er dann halt erstmal Mittag essen, haben die noch gekocht hier und so weiter. Und währenddessen wurden die Wellen immer stärker, aber ich habe das irgendwie selber gar nicht so richtig mitbekommen. Das war einfach so. Also ich habe das nicht so bewusst realisiert. Ich weiß noch, mein Mann hat das halt irgendwie überhaupt nicht ernst genommen. Der hat die Situation total unterschätzt. Einmal zum Beispiel saß ich da und habe gerade eine Welle veratmet, die schon relativ stark war in dem Moment. Und dann hat er mich irgendwas gefragt und ich habe ihn nur angeguckt und konnte gar nicht mehr antworten. Also ich konnte dem Mann gar nicht sprechen. Und er meinte, ach, ja, wenn du mich jetzt hier verarschst, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Ne? Und dachte, ich würde ihn dann irgendwie dann ärgern wollen. Dabei konnte ich einfach nur nicht mehr antworten. Und dann haben wir uns tatsächlich noch an den Tisch gesetzt. Ich habe dann noch 2 Bissen gegessen, konnte aber auch nicht mehr essen. Also die Wellen waren echt schon stark. Und meine Hebamme hat mein Gesicht gesehen und meinte so, oh je, ne? Ich glaube, das ist schon echt krass. Und dass ich dann meinte so, ja, ich spüre irgendwie so einen Druck ein bisschen nach unten. Da meinte die, okay, das reicht, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Jetzt ist was mit dem Mittagessen, ne? Achso, was ich noch vergessen hatte zu erzählen, ich hatte ein paar Tage schon Durchfall gehabt davor, wo ich im Nachhinein auch denke, vielleicht hat sich der Körper ja auch schon so ein bisschen auf die Geburt vorbereitet, obwohl ich das nicht weiß. Und deswegen hatte ich an dem Tag auch die ganze Zeit, muss ich auf Toilette die ganze Zeit. Mhm. Hatte aber auch schon im Kopf, aha, in den Geburtsgeschichten haben die manchmal erzählt, der Druck bei der Geburt kann sich so anfühlen, als möchte man auf Toilette. Deswegen war ich mir dann auch nicht so sicher, was es jetzt ist davon. War dann irgendwie ständig auf Toilette dann noch, was ganz schrecklich war, im Sitzen dann die Wellen veratmen. Und naja, auf jeden Fall meinte meine Hebamme so, das war's, ey, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Keine Diskussion. Mein Mann schaut ein bisschen traurig auf seinen halb aufgegessenen Teller, aber meinte, okay, dann fahren wir jetzt halt, lass ich mir das halt einpacken. Haben wir schnell noch die Babywäsche dann rausgesucht. Ein paar Sachen waren schon trocken, manche waren noch feucht, aber komm, wir hatten jetzt keine Zeit mehr noch zu warten. Sind ins Auto gestiegen. Mein Mann ist gefahren, Gott sei Dank. Meine Hebamme dann auf dem Beifahrersitz und ich hinten im Vierfüßlerstand. Ich konnte auch nicht mehr sitzen. Sind wir direkt mal über so eine Ruckelpiste gefahren, bis wir dann zur Autobahn kamen praktisch. Also wir haben eine sehr gute, schöne Autobahn, so eine Landstraße. Von da aus bis zum Krankenhaus, aber der erste Teil war echt übel. Und ja, dann hatte ich wirklich eine Welle nach der anderen veratmet. Also meine Hebamme hat dann auch gemerkt, okay, jetzt wird es langsam eng. Ne? Also wir müssen es jetzt echt wirklich beeilen. Drück drauf. Irgendwann standen wir an der Ampel neben einem Polizeiwagen, der hat da neben uns gehalten. Dann haben die das Fenster runtergerollt und gerufen, wir sind in den Wehen, wir liegen in den Wehen, können Sie uns eine Eskorte geben? Dann haben die uns eine Eskorte gegeben mit dem Polizeiwagen. Wiu, wiu, wiu. Irgendwie bis in die nächste Stadt, wo dann das Krankenhaus war. Ich habe da nichts von mitbekommen, so richtig, außer ganz am Anfang. Irgendwann meinte ich so, oh, ich fühle was. Ich glaube, das Baby kommt schon raus. War schon so ein bisschen panisch. Meine Hebamme ist über die Mittelkonsole nach hinten gekrabbelt, meinte, mach mal Platz. Ich habe mich auf den Rücken gelegt. Die hat sich zwischen meine Beine gesetzt, mein Fußbein halt so am Fenster. Hat mir die eine Seite der Hose ausgezogen. Hatte eine Plastiktüte über die Hand gemacht, weil sie keine Gummihandschuhe hatte. Hat gefühlt und meinte, ich spüre den Kopf, der ist nur noch 2 Zentimeter entfernt. Und da waren wir noch längst nicht da. Und da habe ich, hat mein Mann wirklich draufgedrückt, ist da mit einer Affengeschwindigkeit dann gefahren, die ganzen Autos ausgewichen, gehupt, über rote Ampeln gefahren und so weiter und hat versucht, dann wirklich so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Währenddessen hatte ich dann schon den Drang zu pressen. Und meine Hebamme meinte, nein, nicht pressen, also wenn du jetzt presst, dann wird das Baby hier und jetzt geboren, auf der Autobahn. habe dann versucht, nicht zu pressen, was so gut wie unmöglich war. Ich habe dann versucht, zu atmen. Ach, das habe ich auch noch vergessen zu erzählen. Ich hatte mich auch vorbereitet so mit Meditation. Und zwar, ja, hat mir das der Gedanke mit der friedlichen Geburt sehr gefallen, aber der Kurs war mir leider zu teuer. Das konnte ich mir nicht leisten. Dann dachte ich mir, dann kann ich mir einfach selber eine Meditation aufnehmen und habe dann mal geguckt, mich so ein bisschen inspiriert hat, was es im Internet gibt, und habe mir dann so eine maßgeschneiderte Meditation aufgenommen, wo ich dann auch so erzähle, so, also man hat mein Baby dann beim Namen genannt und habe gesagt, ja, ich stelle mir vor, wie ich hier zu Hause in unserem kleinen Häuschen sitze, draußen Geranien vor der Tür, da sind die Kolibris drin und ich sehe die Berge und mein Mann spielt Gitarre und so weiter, weil ich mir dachte, wenn ich dann irgendwie doch ins Krankenhaus muss, kann ich das hören und dann fühle ich mich halt wohl, weil ich dann zu Hause bin. Und da hatte ich aber gerade mal so die Probemeditation aufgenommen für vor der Geburt, weil für die Geburt hatte ich dann halt eine, wo ich dann noch sage, ja, ich öffne mich und so weiter. Das wollte ich halt vorher natürlich noch nicht hören. Und dann hatte ich die Geburtsmeditation aber noch nicht mal aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie geboren wurde. Aber ich hatte sowieso keine Zeit, die zu hören. Aber das hat mir trotzdem gut getan, im Vorhinein mich, also zu üben, mich zu entspannen. Also habe ich mich dann versucht, einmal am Tag dann mindestens ins Bett zu legen und die Meditation zu hören, so 20 Minuten, um mich dabei zu entspannen und zu atmen. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und ich glaube, dann auch unter der Geburt, auch wenn ich dann die Meditation selber nicht hören konnte. Aber das hat wirklich Wunder gewirkt. Und ja, ich denke, das hat dann auch was geholfen, dass ich dann wirklich entspannen konnte und nicht mitgeschoben habe, aktiv zumindest. Ne? Und ich habe es geschafft. Es ist nicht im Auto geboren worden, aber es
Kannst
war
du
sehr
ganz kurz
knapp.
sagen, wie lang diese Fahrt war von euch zu Hause bis zum Krankenhaus?
Es müssen, also normalerweise fährt man, glaube ich, 20 Minuten. Ich nehme an, es war noch kürzer, so wie mein
Okay.
Mann gefahren ist. Also
Ja.
vielleicht 20 Minuten oder so, würde ich schätzen. Aber das, ich habe nichts mehr mitbekommen. Also mein Zeitgefühl war komplett ausgeschaltet. Ich habe wirklich einfach nur, ich sah so draußen die Autos vorbeiziehen, habe versucht, nicht zu pressen und dachte mir so, das ist ja irgendwie surreal. Und dann kamen wir beim Krankenhaus dann an, wohnen auf dem Parkplatz. Da meinte meine Hebamme, ich sehe schon den Kopf. Es hat dunkle Haare. Also da sah man wirklich schon den Kopf. Dann wurden die Türen aufgerissen, da kam jemand mit einer Trage ran, die haben mich halbnackt aus dem Auto gezerrt, was mir auch in dem Moment total egal war. Es war halt eine Notaufnahme, da standen überall Leute rum, aber wie gesagt, das war mir in dem Moment so wurscht. Da hat jemand dann noch ein Poncho über mich geworfen. Ich wurde nach drinnen geschoben ganz schnell. Drei Leute, also drei Krankenpfleger und so, haben mir dann die restlichen Klamotten noch vom Leib gerissen, so einen Krankenhauskittel angezogen, einer hat mir noch Blut abgenommen. Dann wurde ich dann noch gefragt, also ich war immer noch in den Presswehen, ne? Dann wurde ich dann noch gefragt, ja, wie heißen Sie denn? Wie ist Ihre Personalausweisnummer? Ist es Ihre erste Geburt und so weiter? Und ich war so, musste dann in dem Moment dann noch diese Fragen beantworten in den Wellenpausen. Wurde dann quer durchs Krankenhaus geschoben, wieder umgebettet, dann in so einen Vorraum wieder umgebettet. Mir wurden wieder die gleichen Fragen gestellt. Und irgendwann so nach ein, zwei Minuten wurde ich dann in den Saal geschoben, wo ich da tatsächlich auch alleine war. Auf einen Gynäkologenstuhl gehievt. Also genauso, wie ich das überhaupt nicht wollte. Im Krankenhaus, alleine ohne meinen Mann, auf dem Rücken liegend. Aber das war in dem Moment wirklich total egal. Also
Und dein Mann, obwohl
war
der
einfach
Rahmen
so.
leer war, durfte nicht mitkommen oder hat noch das Auto
Nee,
geparkt oder?
beides. Also einerseits waren die Kreissäle irgendwie, wurden gerade renoviert, deswegen waren wir in so einem OP-Saal. Und in diesem OP-Trakt dürfte kein Außenstehender rein. Zweitens war der gerade Windeln kaufen, weil meine Hebamme meint, hier, geh mal schnell Windeln kaufen für das Baby und für die Mutter. Und da war der dann Windeln kaufen und als er zurückkam, war sie schon geboren worden. Also beides. Aber wie gesagt, das war in dem Moment auch eigentlich nicht so schlimm, weil ich war sowieso in einem anderen, ja, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Also ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Na, auf jeden Fall war ich dann auf dem Rücken liegend, da meinten die, okay, jetzt darfst du pressen. Und das war so eine Erleichterung. Dann habe ich gepresst und die war wirklich super schnell da. Ich weiß nicht mehr genau. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Dann kam sie aus mir rausgeflutscht. Habe ich dann gemerkt, dass es dann auf einmal nicht mehr wehgetan hat. Und ja, dann wurde sie mir auf den Bauch gelegt. Das macht man da halt auch so. Das ist halt Teil dieses Prozederes, ne? Finde ich auch gut. Auch wenn das leider nicht so lang war. Also die haben mir die einfach kurz auf den Bauch gelegt. 5 Minuten. Oder ich glaube, noch bevor sie mir auf den Bauch gelegt wurde, sie wurde halt erstmal so ein bisschen abgewischt. Haben die angefangen, auf meinem Bauch rumzupressen und das fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Also der Rest war echt in Ordnung im Krankenhaus, aber das war wirklich nicht in Ordnung, dass die angefangen haben, auf meinem Bauch rumzudrücken. Das hat tierisch wehgetan. Ich habe geschrien, weil die wollten, dass die Plazenta direkt kommt. Und sie kam dann auch direkt und war auch wohl vollständig und so weiter. Und dann haben sie mich noch gefragt, wollen Sie die Plazenta behalten? Und ich war in dem Moment irgendwie so, ich weiß es nicht. Und dann wurde sie halt weggeschmissen. Und da, bei sowas hätte ich mir halt gewünscht, wenn mein Mann da gewesen wäre, dann hätte der sagen können, nicht auf den Bauch rumdrücken. Und der hätte sagen können, also der hätte dann eine Entscheidung über die Plazenta dann treffen können vielleicht. Aber das ging halt nicht. Also wenn man halt alleine ist, dann ist man dem so ein bisschen ausgeliefert. Das fand ich ein bisschen doof.
War denn deine Hebamme noch mit dabei oder musste die auch draußen bleiben?
Die musste auch draußen bleiben.
Okay.
Genau. Und ich habe auch gesagt, ja, wir haben doch die Mappe, wir haben meinen Mutterpass dabei und so weiter. Warum stellen wir die mir jetzt noch die ganzen Fragen, wie ich heiße, wie meine Personnummer ist und so weiter? Ne? Die können doch einfach in die Papiere gucken, aber die haben sie halt auch nicht dann mitgenommen. Ach so, und das war halt alles so überstürzt. Mein einer Schuh war letztendlich dann noch im Auto. Mein anderer Schuh war in der Notaufnahme. Die musste man erstmal noch zusammensuchen. Das war auf jeden Fall sehr, ja, sehr stressig dann die letzte Phase. Naja, dann haben sie mir sie halt auf den Bauch gelegt. Ja, habe ich erstmal gar nicht so richtig verstanden, weil, also ich dachte eigentlich, es dauert noch einen Monat, bis ich dann mein Baby in den Händen halte. Und in dem Monat hätte ich mich geistig auch noch ein bisschen vorbereiten können. Und letztendlich war es dann auf einmal da und ich war so ein bisschen überfordert. Und sie lag dann halt auf meinem Bauch unter dem Kittel. Ich habe sie auch nicht so richtig gesehen, außer so einen verschmierten Kopf. Und irgendwie, das war total merkwürdig am Anfang. Ja, dann wurde ich dann ja, wieder umgebettet, in so einen anderen Raum gefahren. Da bin ich mal kurz an meinem Mann vorbei. Der hat das Baby auch nicht gesehen, weil das unter meinem Kittel war, aber der hat auf jeden Fall gesehen, okay, es ist alles in Ordnung, sie lacht. Und wurde dann noch zwei Stunden in so einen Raum geschoben mit anderen. Ich denke, das war so ein Nach-OP-Raum, also wo man da so ein bisschen noch unter Beobachtung steht für 2 Stunden. Und währenddessen wurde sie dann halt irgendwann nochmal noch gewogen und gemessen. Und ich glaube, angezogen hatten die schon vorher. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Und dann haben sie dann irgendwann gefragt, ob ich sie schon angelegt hätte. Und das, ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert alles und so weiter. Ne? Und dann, das war irgendwie dann vielleicht nur eine Stunde nach Geburt. Dann dachte ich mir, nee, ich habe sie noch nicht angelegt. Und dann haben sie mir halt so gesagt, ja, hier, leg sie mal an. Ich wusste aber überhaupt nicht, wie das geht. Also mit dem Stillen hatte ich mich irgendwie im Vorhinein nicht beschäftigt. Das war auch ein Fehler. Ich denke, wenn ich das vorher gemacht hätte, hätte ich auch noch ein bisschen mehr, ja, das ein bisschen besser dann hingekriegt, vielleicht in dem Moment. Ja, und dann kam aber raus, okay, irgendwie klappt das nicht so richtig. Also erstens war meine Brustwarze noch nicht so richtig geformt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch war, weil das eine Frühgeburt war. Und ich durfte halt auch nicht irgendwie sie vorbereiten oder so, weil das halt die Wehen ausgelöst hätte und das war zu früh. Es war sowieso schon irgendwie so ein bisschen Frühgeburtsrisiko. Und dann war sie so klein und schwach. Also sie hat 2300 Gramm gewogen letztendlich, 2340. Und konnte dann irgendwie auch nicht so richtig saugen. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Und deswegen haben sie sofort gesagt, zu füttern, weil sie ist so leicht. Wenn sie jetzt noch mehr Gewicht verliert, dann wird es gefährlich. Deswegen sofort zu füttern. Und musste ihr dann von Anfang an zur Pränahrung geben im Fläschchen. Also haben wir dann noch ein Fläschchen bekommen, also versorgt. Und ja, das hat eigentlich uns so ein bisschen den, also es war sowieso kompliziert mit dem Stillbeginn, aber das war dann ja so ein bisschen vermurks von Anfang an leider. Ja, und das hat dann auch in den nächsten Wochen nicht so gut geklappt. Also es war ein sehr, sehr langer Prozess mit dem Stillen, leider. Ne? Also ich hatte auch gehofft, dass es einfach funktioniert. Ich habe aber dann von meiner Mutter gehört, dass es bei ihr zum Beispiel auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ja, das war total stressig leider. Dann irgendwie, da waren so viele Probleme am Anfang. Ne? Die Brustwarzen waren irgendwie nicht richtig ausgebildet. Das Baby war zu schwach und wusste irgendwie nicht, was es damit anfangen kann. Dann hat es noch die Flasche bekommen und war dann irgendwie verwirrt und konnte dann weder das eine noch das andere richtig und so weiter. Und dann hatte ich am Anfang nur so eine Handmilchpumpe und also es war ganz schwierig. Und aber mit ganz viel Ausdauer haben wir es geschafft und sie trinkt jetzt auf jeden Fall. Auch wenn wir immer noch zufüttern müssen, wir machen jetzt halt beides, aber immerhin kann ich es jetzt stillen. Und das hat wirklich 6 Wochen bestimmt gedauert, bis das wirklich geklappt hat. Aber das hat sich gelohnt, ne, die ganze ja, die ganze Anstrengung, die ganzen Tränen vor Frustration.
Ja, können wir nochmal zur Geburt zurückgehen? Du hast gesagt, du warst
natürlich
dann noch so 2, 3 Stunden in diesem Beobachtungsraum. Mhm. Bist du danach auf eine Wochenbettstation gekommen oder seid ihr ambulant wieder nach Hause gefahren an dem Tag?
Nee, das war vorgeschrieben, dass ich dann noch 24 Stunden da bleiben muss, mindestens. Deswegen wurde ich dann auf eine Wochenbettstation gebracht. Da war ich dann mit 4 anderen Frauen und Babys dann auf dem Zimmer. Und ja, da kam dann halt auch eigentlich mein Mann dazu und hat sich total gefreut und das Baby bewundert und so. Hatte dann in der Zwischenzeit auch meine Eltern benachrichtigt in Deutschland. Weil meine Mutter, die kam ja letztendlich in einem Monat was zu spät, ne? Die wollte ja nicht zur Geburt dann kommen. Hat dann nicht geklappt. Aber die haben mir dann direkt einen Videoanruf dann gemacht, dass sie das Baby dann mal sehen können, obwohl es da mitten in der Nacht war. Da war es, die ist nämlich um 14:05 Uhr geboren, nachmittags. Also von 9 Uhr bis 14 Uhr, 5 Stunden, ne? Von da, wo mir die Fruchtblase geplatzt ist, bis sie dann wirklich da war. Tierisch schnell. Also wir waren sehr überrascht. Und ach genau, und bei der Wochenbettstation, da war aber nur so Besucherzeiten. Also konnte mein Mann auch nicht die ganze Zeit da sein, der musste dann wieder gehen. Und da war ich die allererste Nacht komplett alleine und hatte noch nie irgendwie ein Baby vorher richtig in der Hand gehabt, so ein kleines. Wusste überhaupt nicht, wie das geht. Ich habe zum allerersten Mal dann eine Windel gewechselt, ohne dass mir das irgendjemand mal erklärt hat. Das war spannend auf jeden Fall. Und was noch nicht so toll war, ist, dass in Ecuador das staatliche Gesundheitswesen ist leider sehr schlecht. Also hat ein sehr geringes Budget leider. Das ist wirklich ein großes Problem. Und dann hatte ich Tierestoß. Ich hatte immer noch Durchfall und mein Mann hatte mir dann eine Wasserflasche gebracht. Die war aber dann irgendwann leer und ich hatte Tierestoß und habe aber kein Wasser bekommen. Also ich habe dann mehrmals gefragt, meinten, nee, wir haben leider kein Wasser, das wir ihnen geben könnten. Dann müssen ihre Angehörigen ihnen dann halt was besorgen. Aber mein Mann war schon längst wieder zurück nach Hause gefahren. Das heißt, ich habe dann die ganze Nacht hatte ich Durst. Das war nicht
Ja,
so
und in
toll.
Ecuador kann man nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen und das Leitungswasser trinken.
Bei uns zu Hause schon, aber da in der Stadt im Krankenhaus haben die gesagt, sollte man besser nicht machen. Das,
Ja.
ja, und dann am nächsten Morgen dürfen wir dann Gott sei Dank nach Hause. Dann auch mittags. Also am frühen Nachmittag.
Ja.
Wenn wir dann mit,
Und wie war das dann im Wochenbett? Ist dann deine Hebamme vor Ort gekommen?
ja, genau, die war dann direkt am ersten Abend nochmal da. Hat dann irgendwie nochmal nach uns geschaut, hat das Baby kennengelernt und hat uns dann nochmal so ein paar was Tipps gegeben. Das war schon mal sehr gut. Und dann kam sie irgendwie, ich glaube danach nach einer Woche dann nochmal, aber ich konnte halt jederzeit dann irgendwie auch per WhatsApp dann nochmal was fragen oder so und das war dann schon in Ordnung. Und ja, wir hatten Gott sei Dank auch, also unsere Nachbarin, die sich dann um uns gekümmert hat, also die hat mir dann jeden Tag Hühnersuppe gekocht. Das ist halt hier so in Ecuador üblich. So Hühnersuppe und immer so Coladas, das ist so ein Getränk aus Maismehl. Das trinken dann immer die Wöchnerinnen hier in Ecuador und hat dann immer auch immer die Babywäsche gewaschen und so weiter. Die hat sich dann wirklich gut um uns gekümmert, weil mein Mann hatte letztendlich nur 1,5 Wochen Elternzeit, also Urlaub dann bekommen und dann musste er wieder arbeiten und dann war ich dann erstmal wieder alleine. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber dann kam Gott sei Dank nach 3,5 Wochen dann meine Mutter auch und war dann jetzt 2 Monate hier und mein Vater dann noch irgendwann. Das war wunderschön. Die haben mir dann unheimlich geholfen und haben die Zeit mit ihrer Enkeltochter sehr genossen.
Ja, und du hast ja gesagt, deine Tochter ist erst 3 Monate, das heißt, ihr seid auch noch recht frisch beieinander. Und da gibt es bestimmt noch viel zum Kennenlernen und Entdecken.
Ja,
Aber
das
ja,
stimmt.
vielen Dank, Nathalie, dass du uns auf diese echt spannende Geburtsreise in Ecuador mitgenommen hast.
Ja, sehr
Ich
gerne.
wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Das war die Geburtsgeschichte von Natalie. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über deine Unterstützung. Es ist mir ein großes Anliegen, diese Geburtsgeschichten mit ganz, ganz vielen Frauen und werdenden Eltern zu teilen, um einfach das Bild, die Vorstellung von Geburt zu normalisieren und ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und du kannst den Podcast unterstützen, indem du ihn abonnierst, wenn du das noch nicht getan hast. Du kannst mir eine Sternebewertung hinterlassen. Du kannst ihn aber natürlich auch einfach mit Freunden und Bekannten teilen. Und wenn du mich finanziell unterstützen magst und kannst, dann kannst du das tun auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.